Wenn man sich Studien anguckt, dann schlafen wir schlechter, als wir noch vor 10 Jahren geschlafen haben. Wir kommen einfach viel, viel schlechter zur Ruhe. Wenn man da liegt und denkt, es geht nicht, dann sollte man aufstehen. Und dann sollte man wirklich ganz bewusst aus dem Bett rausgehen. Schlafmittel machen nicht den Schlaf besser, die lassen uns nur nicht merken, dass wir nicht gut schlafen.
Ihr seid zurück, liebe Hörerinnen. Hallo. Und das hoffentlich ausgeruht, trotz allem vielleicht Weihnachtsstress. Für manche ist es ja sehr stressig, manche können jetzt ein bisschen runterfahren und zur Ruhe kommen. Und genau das ist heute auch unser Thema, wie man gut schlafen kann. Schlafen, welch eine köstliche Erfindung, sagte dazu Dichter Heinrich Heine. Köstlich für den, der es kann. Aber immer mehr Menschen sind heute wirklich schlaflos. Manche können nicht ein, andere nicht durchschlafen. Dafür gibt's viele Gründe. Organische Probleme oder auch die Psyche. Gerade wir Frauen kennen ja das mit dem Grübeln. Was man tun kann, um wieder besser zu schlafen, weiß Dr. Dr. Christine Benter aus Berlin. Sie ist Fachärztin für HNO und hat in ihrer Praxis ein eigenes Schlaflabor. Außerdem läuft immer noch ihr Advents-Podcast zum Thema Schlafen, also genau passend. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Ich habe mal gelesen, wer seine Nachtruhe permanent optimieren möchte, schläft gar nicht mehr. Ist da was dran?
Da ist tatsächlich viel Wahres dran, das muss man ehrlicherweise sagen. Wir versuchen immer irgendwie besser zu werden, Leistung zu steigern und der Schlaf braucht eigentlich was ganz anderes. Der braucht tatsächlich Entspannung und Ruhe. Und das, man merkt das ja tatsächlich, jeder hat irgendwie mindestens eine App, einen Ring, eine Uhr. Es wird ganz genau getaktet, wie funktioniert eigentlich der Schlaf, von wann bis wann habe ich geschlafen, war da auch genug Tiefschlaf dabei. Und so schön das für mich als Arzt ist, wenn jemand kommt und mir zeigen kann, guck mal hier, so ist mein Schlaf, was ist denn nicht gut daran? So schwierig macht es den Schlaf für den, der tatsächlich ein Problem damit hat, weil er immer wieder genau auf diesen Punkt gestoßen wird, da funktioniert was nicht. Und dann ist unser Kopf einfach genau der Falsche, der sagt nämlich immer wieder, oh je, heute Nacht ist wieder Schlaf dran, das hat ja gestern schon nicht geklappt, mal gucken, wie wir das heute hinkriegen, das kann ja eigentlich nichts werden. Und das ist tatsächlich ein ganz großes Problem, dass wir da im Prinzip so eine Angst entwickeln vor dem Schlaf und was wir eigentlich bräuchten, wäre ein bisschen loslassen.
Ja. Schlafen wir heute denn alle schlechter, kann man das so sagen? Und warum?
Also tatsächlich ist es so. Wenn man sich Studien anguckt, dann schlafen wir schlechter, als wir noch vor 10 Jahren geschlafen haben. Wir schlafen weniger, wir haben viel mehr Ein- und Durchschlafprobleme und wir sind vor allem subjektiv viel unzufriedener mit dem Schlaf. Das ist so ein bisschen das, was wir eben gerade schon hatten, dass wir so ganz genau wissen, wie haben wir geschlafen und das macht so ein bisschen eine Unzufriedenheit. Und Gründe sind am Ende unser Nervensystem. Wir kommen einfach viel, viel schlechter zur Ruhe. Es ist überall hell, es blinkt überall was, es ist Licht da, es ist ein Bildschirm da. Also wir halten im Prinzip unser Nervensystem total auf Trab bis zu der Sekunde, wenn es dann endlich einschlafen soll. Und der zweite Faktor, der so eine ganz große Rolle für unseren Schlaf spielt, ist der Rhythmus. Und der Rhythmus ist eben auch ganz anders geworden. Man ist immer und überall erreichbar. Das Tageslicht ist nicht mehr das Entscheidende. Man steht auf, wenn man muss. Man geht zu Bett. Die ganzen Interaktionen quer über die Welt, dass man mitten in der Nacht einen Call hat, der ganz wichtig ist, der eben einfach diesen Rhythmus so völlig aus dem Lot bringt, der macht es, dass wir wesentlich schlechter schlafen als noch vor einigen Jahren.
Mhm. Worunter leiden denn mehr Menschen? Unter Einschlaf- oder unter Durchschlafproblemen? Ich kenne das von mir selber. Früher konnte ich nicht einschlafen. Und seit ich Kinder habe, also schon länger, bin ich total müde, schlafe perfekt ein und habe dann teilweise extreme Durchschlafprobleme. Hat das auch mit dem Alter zu tun? Was gibt es da für Erkenntnisse?
Also das ist tatsächlich so das ganz Typische, was passiert. Die jüngeren Leute können eher schlechter einschlafen und je älter man dann wird, wird das Durchschlafen tatsächlich schwieriger. Also von einem Einschlafproblem spricht man, wenn man länger als eine Stunde im Bett liegt und nicht einschlafen kann. Also dass man mal ins Bett geht und mal irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde braucht, bis man ganz runterkommt und wirklich schlafen kann, das ist völlig normal. Von einem Problem sprechen wir immer dann, wenn es länger als die Stunde dauert. Und so ganz typische Gründe fürs Nicht-Einschlafen ist, dass der Kopf nicht loslässt. Dass man noch an irgendwelchen Dingen festhält, die noch ganz dringend erledigt werden müssen, dass man sich über irgendwas Gedanken macht, was über den Tag passiert ist. Und das ist eben eher so ein klassisches Problem der jungen Leute oder eben auch Jetlag beziehungsweise Schichtdienst. Das ist so das typische Einschlafproblem. Und bei dem Durchschlafen ist es eigentlich so, man legt sich ins Bett, ist sofort weg und dann macht man das erste Mal so nach 2 bis 3 Stunden auf. Und dann ist man aber auch irgendwie wach. Das heißt, das System ist einmal so komplett hochgefahren, dann sitzt man im Bett und denkt sich, ja, wie soll ich denn jetzt wieder einschlafen? Und dann kann das manchmal bis zu einer Stunde dauern, bis man da wieder runterkommen kann und durchschlafen kann. Und das hat natürlich völlig unterschiedliche Gründe, aber es wird tatsächlich mit dem Älterwerden schlechter. Das liegt vor allem daran, dass unser Schlaf sich mit dem Älterwerden verändert. Wir brauchen nicht mehr so viel Schlaf. Das heißt, das merkt man ja manchmal so an den Großeltern, dass man so sagt, huch, wieso stehen die denn schon wieder auf? Das ist tatsächlich einfach so, dass der Körper diesen ganz langen Schlaf nicht mehr braucht und dass er auch in der Zeit, in der er schläft, viel, viel leichter schläft. Und dann kann einem alles aufwecken, was so drumherum passiert. Und das, was du gerade erzählt hast mit den Kindern, das ist natürlich auch so eine Problematik. Man hat sich irgendwie angewöhnt, in so einem Zwischenzustand zu schlafen. Ja. Bloß mitzukriegen, was ist da gerade los? Weint irgendwie jemand? Ruft jemand nach mir? Passiert irgendwas? Sind alle sicher? Und das führt eben auch dazu, dass der Schlaf nicht mehr in diesen Zyklen passiert, wie wir das gerne hätten, dass man so einen schönen 90-Minuten Schlafzyklus hat. Dann hat man so ein ganz kurzes, leichtes Aufwachen, das aber das Bewusstsein nicht merkt und der nächste Schlafzyklus geht los. Sondern irgendwo dazwischen realisiert man, was macht denn die ganze Familie in der Wohnung und geht's allen tatsächlich gut?
Ja. Aber interessant, wo du es gerade eben sagst, das typische Mama-Dasein, finde ich, dass der Mann meistens nicht so schnell aufwacht. Also es tatsächlich bin immer ich, dass die auch reagiert auf sämtliche Geräusche. Warum?
Das ist tatsächlich ein hormonelles Ding. Also das ist wirklich im Prinzip so, wie man auch merkt, wenn es den Kindern nicht gut geht. Das ist einfach das Mutter-Dasein und dann gewöhnt man sich das tatsächlich an. Das heißt, in dieser ersten Phase der Babys ist man eben wach und kontrolliert, dass es dem Baby gut geht. Und dann lernt der Körper das. Und dann hat er einfach jahrelang das so gemacht, dass er eben immer auf dieser Halb-Acht-Stellung unterwegs war. Und dann macht er das auch weiter, obwohl die Kinder eigentlich mittlerweile tiefenentspannt durchschlafen.
Also du sagst, der Körper lernt das. Da kommen wir nachher nochmal zu, weil man kann das ja auch für sich nutzen und sich dann wieder umlernen quasi. Das
ja,
finde ich
das kann
ganz
man.
Positiv.
Das funktioniert ganz gut, ja.
Aber erstmal wollte ich noch fragen, was für Gründe können denn noch dahinter stecken? Da gibt es ja ganz Vielfältiges und eben auch unter anderem dein Fachgebiet, die Hals-Nasen-Ohren-Kunde und die Atmung. Also das wissen viele ja oft vielleicht gar nicht.
Ja, es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Gründe für schlechtes Schlafen. Wenn man das so ein bisschen versucht, nach der Häufigkeit einzuordnen, dann würde man sagen, dass im Prinzip Stress und psychische Belastungsreaktionen eigentlich die häufigste Ursache sind für schlechten Schlaf. Und dann kommt als nächstes die klassische Insomnie, also im Prinzip eine Ein- und Durchschlafstörung ohne eine organische Ursache, die länger als 3 Monate besteht. Und dann kommen wir schon zu dem, was mich eben so ganz besonders betrifft, das ist die klassische Schlafapnoe. Das heißt, wir hören auf zu atmen in der Nacht. Was da im Prinzip passiert ist, ist, dass sich die Muskulatur im Bereich des Schlundes verändert. Das heißt, wenn man sich das mit einem Art, sagen wir mal, im Rohr vorstellt, atmen wir durch einen wunderbaren, großen, breiten Strohhalm. Und dann lässt im Prinzip dieser Strohhalm nach. Das heißt, er sackt immer weiter und immer weiter zusammen, bis er sich im Prinzip komplett verschließt. Dann geht kein Sauerstoff mehr durch und dann realisiert unser Kopf, dass irgendwas nicht stimmt, weil das Blut in der Lunge nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wurde. Und als Reaktion darauf weckt er uns dann auf. Das muss gar nicht so weit gehen, dass wir das vom Bewusstsein wahrnehmen, aber unser Körper wacht auf. Das ist wie, wenn man sich das mal vorstellt, wie so eine Art Muskelzuckung. Einmal geht die ganze Muskulatur wieder los und dann atmen wir wieder. Und je nachdem, wo diese Atemaussetzer passieren und wie häufig die passieren, stören die eben unseren Schlaf. Und ab einer gewissen Häufigkeit wachen wir dann tatsächlich auch richtig mit dem Bewusstsein auf. Meistens dann auch so, dass derjenige, der vor mir sitzt, erzählt, er hat richtig Stress gehabt, er hatte richtig Angst, er hatte in seinem Traum richtig Luftnot. Und dann versucht man wieder einzuschlafen. Und dann geht das ganze Problem wieder von vorne los. Und das ist eben auch eine der Themen, die wir bei uns im Schlaflabor natürlich besonders betrachten.
Also im Traum verarbeitet man das tatsächlich. Man merkt, da ist was falsch mit der Atmung und dann setzt sich das im Traum um.
Also je tiefer man schläft, umso stärker ist diese Schlafapnoe, beziehungsweise umso stärker ist diese Schlafphase unterbrochen von der Schlafapnoe. Und dann widerspiegelt sich eben diese Existenzangst, ist das ja im Prinzip, man merkt, ich bekomme keine Luft, ich komme nicht mehr klar in der Situation. Ganz viele sagen auch, ich fühle mich wie unter Wasser. Das merken die dann wirklich in einer Art Traum, die Patienten, die mir das berichten.
Wie viele haben das denn? Sind es eher Männer oder Frauen?
Kann man also tatsächlich sagen? Sind Männer insgesamt häufiger betroffen, aber es gibt auch tatsächlich sehr viele Frauen und das ist auch immer so eine, finde ich, so eine Problematik noch in der Medizin, weil Frauen häufiger die Beschwerden nicht ganz so deutlich haben wie die Männer, dass da auch eine Schlafapnoe besteht und das wird viel, viel später wahrgenommen, weil eben nicht das klassische Schnarchen vorangeht, sondern die eben erst viel später kommen und sagen, ich schlafe nicht mehr so gut, was ist da eigentlich los?
Ja. Wie genau kläre ich das dann ab? Also das kann ich wahrscheinlich nur im Schlaflabor richtig mitbekommen, oder?
Man kann tatsächlich zu Hause starten und ich finde das auch immer ganz schön, einmal zu Hause zu starten. Mhm. Also es gibt Fragebögen, wo man schon ein bisschen zusortieren kann, was ist das für eine Form der Schlafstörung, wo man eben nochmal diese Ein- und Durchschlafstörung unterscheidet. Wir haben Fragen natürlich den Patienten, was gibt es drumherum für Erkrankungen, die mit einer Rolle spielen können. Dazu gehört Zucker, dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann kann man tatsächlich eine erste Messung auch zu Hause machen. Und das Schöne daran ist, dass man im Prinzip dieses, das ist ja auch eine unangenehme Situation irgendwie. Man hat da ein Problem, es geht um den Schlaf, eigentlich was, wo man immer denkt, das kann doch jeder, wieso funktioniert das bei mir eigentlich nicht? Und dann muss man wohin? Und das Schöne ist, dass man das einmal zu Hause probieren kann. Das ist eben nicht ganz so genau wie das Schlaflabor, aber es gibt uns so eine erste Orientierung. Und das macht man eben nach einem stinknormalen Tag mit einem stinknormalen Abendessen in seinem Bett. Und das finde ich immer so diesen schönen ersten Schritt. Derjenige macht das, muss nichts Besonderes leisten, darf sich einfach so ins Bett legen, wie er das gewohnt ist, mit unserem Gerät. Aber ich bekomme den ersten Einblick, was ist da eigentlich los, in welche Richtung geht das Ganze? Und dann kann man zusammen weiterschauen.
Mhm. Bei manchen aber kannst du dir wahrscheinlich schon denken, da wird es nicht die Apnoe sein, sondern eher vielleicht die Psyche oder organische Sachen. Ich glaube, dann muss man ja immer ins Schlaflabor, einfach auch um zu klären, ob was Organisches vorliegt.
Genau.
Also genau, du hast ja sogar eins bei dir in der Praxis, glaube ich.
Ja, genau. Wir haben unser eigenes Schlaflabor dabei. Das ist einfach mein Thema. Ich mag den Schlaf wahnsinnig gerne. Und dementsprechend ist mir das eben auch wichtig, dass wir so ganzheitlich bis zum Ende betreuen können. Und tatsächlich ist es so, dass wir das Schlaflabor eigentlich tatsächlich für zwei Sachen brauchen. Zum einen, um zu 100% zu sagen, da ist nichts Organisches dahinter. Und zum anderen, wenn wir sehen, da ist was, dann genau zu sagen, was passiert da eigentlich? Mhm. Was ist die Ursache, um dann zu sagen, das kann ich auch ganz spezifisch behandeln.
Ja, ich war selber schon mal in einem, weil ich eben ja diese Durchschlafprobleme extrem hatte. Und weiß, man wird ganz entsetzlich verkabelt. Man kann es sich nicht vorstellen. Es dauert auch recht lange und sieht nachher aus wie Frankenstein. Zwei Nächte später weiß man dann mehr, oder? Wie läuft es bei dir ab?
Also tatsächlich reicht eigentlich eine Nacht aus. Mhm. Für mich ist ganz wichtig, dass derjenige, der kommt, das Gefühl hat, dass er da entspannt schlafen darf. Und das ist auch das, was wir immer so ein bisschen versuchen. Also man denkt ja, oh je, dann liege ich da, dann läuft da eine Kamera, dann sitzt da jemand draußen. Das kann man sich tatsächlich ein bisschen anders zunutze machen, weil da sitzt jemand, der passt die ganze Nacht auf einen auf. Mhm. Also wenn man dem Unterbewusstsein das einmal so klar macht, dass das eigentlich eine super Situation ist. All die Probleme, die man da immer hat, die kann jetzt jemand feststellen. Und es geht gar nicht darum, dass er einen beobachtet, sondern dass der auf mich aufpasst, während ich da schlafe und dass der eben rausfinden kann, was ist eigentlich mein Problem und wie können wir das hinterher angehen. Es ist natürlich schon so, dass wir Kabel brauchen. Sonst können wir nicht messen. Also wir brauchen eine Hirnstromableitung. Das heißt, man hat eben Kabel auf dem Kopf. Man braucht eine Herzableitung, um eben zu schauen, wie ist der organische Einfluss, der da dahinter ist. Und das geht eben am Ende nur mit Kabeln. Aber jeder schläft alleine in seinem Bett, in seinem Zimmer. Man kann aufstehen, man kann zur Toilette gehen. Man darf sich auch nochmal in den Sessel setzen und was lesen oder wie man das eben seine Abendroutine gestaltet. Das kann man da auch alles machen, bevor man sich dann ins Bett legt.
Ja. Ja, ich habe tatsächlich dort sehr gut geschlafen, dachte ich. Das Ergebnis war dann was anderes. Aber das war wohl typisch, hörte ich eben von den Leuten dort, weil nämlich Frauen oft dort dann recht gut schlafen, weil sie endlich mal das ganze Haushaltszeug, Kinder, Familie hinter sich lassen und dann da mit diesen Kabeln einfach nur ins Bett sacken. Und ja, man konnte dann eben diese Schlafphasen messen. Was kommt häufig dabei raus?
Im Prinzip schauen wir uns zwei Sachen an. Wir schauen uns eben einmal wirklich diese Schlafphasen an. Wir gucken, wie läuft der Schlaf ab? Also haben wir die Schlafphasen in der richtigen Reihenfolge, kommt nach dem Leichtschlaf, der Tiefschlaf, der Traumschlaf und dann geht eben der neue Schlafzyklus los. Das heißt, da kann man einmal im Prinzip die Schlafstörungen, die in diese Richtung gehen, festlegen. Dann gucken wir uns die Atmung an. schauen, eben wird regelmäßig geatmet, wie ist der Sauerstoffgehalt bei der Atmung, was man in Richtung Schlafapnoe sich anguckt. Wir gucken uns an, wie reagiert das Herz, also haben wir da Aufwachreaktionen, die Stress auslösen, womit hängen die dann zusammen. Also das ist tatsächlich die Basis, um zuzuordnen, welche Schlafstörungen liegt davor und um dann den nächsten Schritt zu gehen.
Wie würde es dann weitergehen? Also die Patienten kommen wieder zu dir und ihr besprecht das dann, ne?
Genau, wir besprechen dann die Befunde. Und wenn wir eben über die klassische Schlafapnoe sprechen, dann ist es auch tatsächlich immer noch so, dass im Prinzip diese Überdruckbeatmung einfach der Goldstandard ist. Wenn man, also das ist immer ganz witzig, finde ich, wenn man irgendwie in die USA fährt, dann reist ja jeder mit seinem CPAP-Köfferchen. Also da ist es total in, dass man eine Schlafmaske hat und dass man eben nachts darauf achtet, dass man den perfekten Sauerstoffgehalt hat. Ja, da ist es eher auffällig, wenn man ab einem gewissen Alter nicht mit seinem Köfferchen mit dem CPAP-Gerät unterwegs ist. Wohingegen bei uns das ja immer noch so ein bisschen ist, dass man so denkt, das will ich bloß nicht. Also das ist das, was ich häufig zu hören bekomme, wenn die Patienten das erste Mal bei mir sind. Aber eigentlich ist es wirklich so, dass das eine immense Erleichterung für den Schlaf ist. Wenn man wirklich Atemaussetzer hat, dann ist das ein unsagbar schönes Gefühl, endlich Luft zu bekommen und nicht mehr in der Nacht aufzuwachen, sondern also viele sagen, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr so gut geschlafen wie die erste Nacht mit diesem Gerät.
Ach, das setze ich dann auf meine Nase und den Mund oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau. Also es kommt einfach so ein bisschen drauf an, wie man atmet. Da gibt es unterschiedliche Formen der Masken. Wenn man ein klassischer Nasenatmer ist, dann setzt man die sich nur auf die Nase. Wenn man auch über den Mund atmet, dann gibt es kombinierte Masken für Mund und Nase. Und dann sind die Geräte, also wir stellen die so ein, dass die erkennen, wenn der Atemaussetzer käme. Und in dem Moment geben die Luft mit Druck. Das heißt, sie zwingen den Körper zum Einatmen, aber so niedrig mit dem Druck, dass man davon nicht wach wird. Das heißt, man nimmt das nicht wahr, sondern man atmet im Prinzip ganz normal weiter. Ausatmen klappt sowieso gut und damit kann man endlich wieder durchschlafen.
Ach so, und das stört auch nicht, wenn ich auf der Seite liege?
Das funktioniert tatsächlich extrem gut. Ah. Wobei man natürlich sagen muss, es ist schon auch ein bisschen ein Aufwand. Also gerade bei Jüngeren merke ich immer diese Vorstellung, heute Nacht schlafe ich mal bei einem Kumpel und dann soll ich mein Gerät mitnehmen, ist natürlich schon auch so ein bisschen eine Überwindung. Und da gibt es auch Alternativen. Also das muss man einfach ganz ehrlich sagen, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt Zahnspangen, es gibt Operationen, also da gibt es wirklich eine ganze Menge Sachen, die man machen kann, die man eben auch für solche Situationen machen kann und sagt, ich kombiniere mir das. Also da gibt es mittlerweile Optionen, aber die Beatmungstherapie ist tatsächlich immer noch das unkomplizierteste und das ohne Risiko.
Ja, dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch diese Restless Legs, die geprüft werden im Schlaflabor.
Ganz häufig hängt das mit der Schlafapnoe zusammen, weil einfach mit diesen kleinen Aufwachreaktionen haben wir auch eine Aktivierung der Muskulatur in den Beinen, sodass tatsächlich ganz häufig das Restless Leg oder das Gefühl, ich habe ein Restless Leg Syndrom, sich schon gibt, wenn die Beatmungstherapie zum Beispiel richtig eingestellt ist. Und dann haben wir aber auch natürlich ein klassisches Restless Leg Syndrom, das haben die Patienten ja dann auch über den Tag immer mal wieder und eben nur diese Verstärkung in der Nacht. Und das kann ja super medikamentös behandelt werden.
Mhm. Ja. Wenn es jetzt keins von beiden ist oder andere organische Ursachen, sondern tatsächlich eher die Psyche, was empfiehlst du dann?
Die Empfehlung dafür ist tatsächlich eine kognitive Verhaltenstherapie. Im Prinzip, wenn man das jetzt mal versucht, so ganz einfach runterzubrechen, was ich da mache, ist, ich arbeite an meinem Schlaf. Also ich arbeite an meinen Gedanken rund um den Schlaf und zwar versuche ich dem Nervensystem eine Chance zu geben, wieder zu schlafen. Das ist ja manchmal auch nicht ganz einfach, an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich habe erkannt, ich habe da ein psychisches Problem mit dem Schlaf und ich gehe den nächsten Schritt, ich gehe zu einem Psychiater, zu einem Psychologen, ich lasse mir da helfen. Das Schöne ist, dass es mittlerweile Apps gibt. Und diese Apps helfen einem, das Schlafen neu zu trainieren. Die sind so ein bisschen kognitive Verhaltenstherapie light. Also das heißt, sie starten schon mal mit einem, einfach das Verständnis für den Schlaf wieder zu haben. Also wahrzunehmen, was passiert da eigentlich? Das ist wie eine Art Schlaftagebuch. Ich schreibe mir mal auf, was eigentlich so über den Tag los war. Was habe ich denn anders gemacht an dem Tag, an dem ich gut oder nicht gut geschlafen habe, dass man sich einfach anfängt, damit auseinanderzusetzen. Und dann haben die eben ähnliche Methoden wie auch in der Verhaltenstherapie dabei, dass man sich zwingt, erstmal wesentlich weniger zu schlafen, um wieder dieses Gefühl zu haben, ich bin so müde, ich möchte ins Bett und möchte schlafen. Also die helfen so ein bisschen auf diesem Weg, dass man sich einfach damit auseinandersetzt und sich selber an diesen Punkt bringt, dass man sagt, entweder schaffe ich es damit oder ich brauche eben doch mehr Hilfe und wende mich an jemanden, der mich da unterstützen kann.
Also davor muss man auch keine Angst haben, weil das ist jetzt nicht eine lange Psychotherapie, sondern teilweise nicht viele Stunden, die, glaube ich, benötigt werden, wo man einfach Tipps bekommt, wie man besser schläft.
Also ja, genau.
Und es geht ja auch immer um die Schlafhygiene. Das schreiben wir ja auch selber ganz oft in unseren Artikeln. Was gibt's da alles zu beachten bei diesem schönen Wort?
Ich finde es ja immer ein ganz süßes Wort mit der Schlafhygiene.
Ja,
und
ja,
wenn wir irgendwie so drüber nachdenken, eigentlich wissen wir das alle ganz genau. Wir sollen abends das Handy nicht mehr in die Hand nehmen, wir sollen das Licht dimmen, wir sollen nicht so schwer essen, Sport machen am Tag, aber dann bitte bloß nicht zu spät und kein Alkohol mehr. Das wird ja irgendwie immer dann doch so ein ziemlich langer Katalog, den man so abarbeiten muss.
Mhm.
Ich finde es immer ganz schön, wenn man sich versucht, so ein bisschen Zeit rund um den Schlaf zu nehmen. Dass man sagt, ich möchte irgendwie um 9:30 schlafen und dann nehme ich mir die halbe Stunde davor, um dem Schlaf auch eine Chance zu geben. Das heißt, ich achte so ein bisschen drauf, wann habe ich das letzte Mal Abend gegessen und wann habe ich mich das letzte Mal so richtig aktiviert, mit allem drum und dran. Das heißt, sowohl irgendwie wilde Gespräche, emotionale Gespräche, spannenden Film im Fernsehen angucken, noch das letzte Glas Alkohol, dass man da einfach schafft, da so ein bisschen Abstand zu schaffen zu dem Ganzen, um dem Schlaf eine Chance zu geben, dann tatsächlich auch zu starten.
Ja. Was ist sonst noch wichtig? Also es gibt ja neben diesem Alkohol vermeiden oder blaues Licht ausschalten, vielleicht Kaffee nicht zu spät, auch noch andere Sachen. Kann man Atemübungen machen? Was ist mit dem Tageslicht?
Also das Entscheidende ist Licht. Also wirklich morgens wie abends. Also das ist auch, finde ich, eine ganz wichtige Sache, dass einem klar ist, dass der Schlaf eigentlich morgens anfängt.
Ach.
Und zwar brauchen wir eine Routine über den Tag, dass wir wirklich abends sagen, jetzt ist Abend. Das heißt, am schönsten ist es, wenn wir morgens schon starten. Das ist natürlich jetzt im Winter irre schwierig zu sagen, ich stehe auf und dann habe ich eine schöne halbe Stunde Sonnenlicht. Das passiert ja irgendwie ganz selten. Aber dass man sich so ganz bewusst diese Zeit nimmt, zu sagen, jetzt brauche ich Licht. Dass man entweder sagt, ich habe die Chance, ich kann so spät zur Arbeit, dass ich mich eben eine halbe Stunde draußen bewege. Oder ich sage eben, ich kaufe mir eine Tageslichtlampe, dass ich wirklich morgens einmal helles Licht abbekomme. Und dann über den Tag ein bisschen Bewegung einplanen, dass man wirklich sagt, ich habe auch mich körperlich ein bisschen angestrengt. Im Zweifel reicht es aus, dass ich die Treppe statt den Aufzug nehme. Dass ich einfach ein bisschen mehr mache als sonst. Und dass ich dann am Abend sage, und jetzt achte ich darauf, dass ich dieses Licht wieder rausnehme. Das heißt, ich gucke, dass ich sage, ich dimme das Licht, ich nutze helles Licht. Ich achte darauf, dass ich den Fernseher, den Bildschirm nicht mehr zu spät am Abend nehme, weil ich einfach das blaue Licht dann meide. Und damit schaffe ich für meinen Kopf eine Tag-Nacht-Routine. Und das ist die entscheidende Sache für das Melatonin. Und wenn das Melatonin gut funktioniert, dann schlafen wir gut.
Ja, also unser Problem ist, dass wir nicht mehr wie die Höhlenmenschen leben, aber innerlich noch welche sind, die damals einfach kein Licht hatten abends und wir haben zu viel davon. Ist es denn so wichtig, dass ich morgens schon mit dem Licht starte oder ginge das auch mit dem Mittagsspaziergang noch?
Also doch, wir brauchen morgens das Licht. Unser Melatonin muss im Prinzip aufhören, produziert zu werden. Und das geht im Prinzip nur mit dem Licht. Und dementsprechend fällt uns im Sommer auch viel leichter, morgens wach zu sein, weil dann ist es hell, dann stehen wir auf und fühlen uns gut und im Winter merken wir richtig, wie wir so ein bisschen durch die Gegend schlurfen, bevor wir so richtig in Gang kommen. Und das ist tatsächlich das fehlende Licht.
Tageslichtlampen, kann ich da jede nehmen? Sind sicher günstige oder teurere? Ist da alles gut?
Da ist tatsächlich alles gut. Und das Entscheidende ist, dass man es einfach wirklich jeden Tag macht. Und man muss sich da auch nicht davor setzen wie so bei einer Rotlichtlampe oder so, sondern man kann die im Prinzip einfach auf den Frühstückstisch stellen, kann da gemütlich sein Frühstück essen, kann im Zweifel schon ein bisschen was abarbeiten, Zeitung lesen und einfach im Prinzip passiv dieses Licht mitnehmen und merkt, dass man schon nach einer Woche merkt man, wie frisch man morgens ist.
Guter Tipp, ja. Wenn ich denn nachts aufwache, was ist da ganz falsch? Also, dass man mal 2-3 Stunden dann liegt, kannte ich ja eben. Dann kommen natürlich noch mehr Gedanken. Soll ich die aufschreiben? Hilft sowas? Welche Strategien gibt's da?
Also, wenn man aufwacht, ist normal. Jeder muss nachts irgendwie mal ins Bad. Das sind einfach so ganz normale Dinge. Wichtig ist da, dass man dem Kopf eigentlich nicht die Chance gibt, an den Punkt zu kommen, sich Gedanken zu machen. Weil wir haben nachts im Prinzip nicht die Kontrollmechanismen, dass wir grübeln stoppen. Das heißt, wenn wir mal in so einer Schleife sind, wird das ganz schwierig. Das heißt, wichtig ist es, dass wir mit so kleinen Aufwachreaktionen dem Kopf einfach gar keine Chance geben. Das heißt, das Licht nicht groß anmachen, einmal aufstehen, zurück ins Bett, weiterschlafen oder einen Schluck Wasser trinken. Zum Beispiel nicht auf den Wecker gucken, wenn er da steht. Weil am Ende passieren zwei Sachen. Entweder gucke ich da drauf und denke, oh Gott, nur noch eine halbe Stunde. Oder ich gucke da drauf und denke, was? Erst eine Stunde geschlafen. Und beides führt dann wieder zu so einer Aufwachreaktion, die wir in dem Moment eigentlich gar nicht haben wollen. Mhm. Man kann sich dann eine ganz leise Musik anmachen oder irgendwie in den Hintergrund rauschen, um einfach so ein bisschen den Stress aus der Situation rauszunehmen und weiter schlafen. Und wenn man tatsächlich da liegt und denkt, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, dann sollte man aufstehen. Und dann sollte man wirklich ganz bewusst aus dem Bett rausgehen. Weil das Problem ist, wenn man anfängt, das Bett mit so einer Gedankensituation, Problemlösesituation, mit dem Grübeln zu verbinden, dann verlernt der Körper, dass er da eigentlich schlafen soll. Das heißt, in so einem Moment wirklich aufstehen, aus dem Zimmer rausgehen, ganz woanders hingehen. Wieder darauf achten, dass man das Licht nicht hell macht, dass man eben keine zu lauten Dinge macht, sondern dass man schon im Prinzip in dem Nachtmodus bleibt, aber dass man einmal das los wird, was einem da gerade irgendwie belastet. Im Zweifel auf ein Stück Papier aufschreiben, zur Seite schieben und sagen, mache ich morgen, oder sich irgendwie einen Podcast anmachen, sich ein bisschen auf was anderes konzentrieren. Und dann, wenn man merkt, jetzt kommt die Müdigkeit zurück, dann kann man zurück ins Bett und dann schläft man auch ganz gut wieder ein.
Ja. Mir hat auch total gut geholfen zu erfahren, dass Gedanken nachts oft viel größer sind, also die Grübeleien und die negativen Gedanken, als tagsüber, weil wir eben immer noch diese Höhlenmenschen sind und die damals ja total in Habachtstellung sein mussten und die Gefahr war immer größer. Also klar ist der Bär natürlich dann da und deswegen wirken offenbar die Gedanken auch nachts viel bedrohlicher als vielleicht am Tag. Also sich das mal klar zu machen, finde ich, ist auch schon hilfreich.
Ja, total. Also das ist wirklich dieses System, dass wir nachts im Prinzip diese Gedanken nicht richtig steuern können. Sondern da ging es eben früher darum, wenn ich dann wach werde, dann Flucht oder Kampf. Ich muss funktionieren. Und da fehlt eben diese Steuerung. Ist das wirklich gerade ein Notfall? Wie funktioniert das? Und deswegen werden diese Gedanken eben so laut und so groß und man kommt dann eben gar nicht mehr aus diesem Kreis raus zu sagen, kann ich zur Seite schieben. Und das hat man eben tagsüber. Man hat tagsüber die Chance zu sagen, da möchte ich mir heute keine Gedanken drüber machen. Ich mache jetzt was anderes. Und das fehlt eben in der Nacht.
Du hast ja schon gesagt, was nicht ins Schlafzimmer soll. Wann dürfte ich denn etwas nehmen, wie man mal so schön sagt? Und was überhaupt?
Also das finde ich eine ganz, ganz schwierige Sache. Am liebsten gar nichts. Schlafmittel machen nämlich tatsächlich nicht den Schlaf besser. Die lassen uns nur nicht merken, dass wir nicht gut schlafen. Also die helfen natürlich beim Einschlafen, die helfen natürlich beim Durchschlafen, aber die lösen einfach nicht die Ursache. Und ganz häufig verändern die im Prinzip auch unseren Schlaf. Also das heißt, die nehmen zum Beispiel Tief- und Traumschlaf. Das heißt, das, was wir dann haben, ist gar nicht so erholsam wie das, was wir eigentlich gerne hätten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Situationen, wo man einfach sagt, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt müssen wir einfach gucken, dass jemand wieder schläft. Wenn man über Tage wach war, wenn es in irgendeiner Weise wahnsinnige Ängste gibt vor dem Schlafen, dann muss ich natürlich dem Körper auch eine Chance geben, dass ich da wieder vertraue. Und dann ist es wichtig, dass man das in Zusammenarbeit mit seinem Arzt macht, dass man eben schaut, welche der Medikamente funktionieren gut, wie lange darf ich die wirklich nehmen, weil da auch ein ganz großes Abhängigkeitspotenzial besteht, dass man eben nicht versehentlich in was reinrutscht und dann tatsächlich zwei Probleme hat, nämlich das eigentliche Schlafproblem und die Abhängigkeit von dem Schlafmittel.
Also auch so Drogerieprodukte lieber mit Vorsicht genießen.
Das ist immer eine ganz schwierige Sache, weil es natürlich rein wissenschaftlich nachgewiesen, Johanniskraut, Baldrian, Hopfen, so richtig gibt es da keine Erklärung, warum das gut funktioniert. Auf der anderen Seite muss man einfach ehrlicherweise sagen, hilft es manchmal, wenn man sich selbst unterstützt in seinem Schlaf. Also ich bin da immer so ein bisschen offen, dass ich sage, wenn es jemand gut tut, dass er einen warmen Baldrian-Tee zum Einschlafen trinkt, dann wäre ich die Letzte, die das verbietet. Weil das einfach eine gewisse Routine, eine gewisse Ruhe, eine Entspanntheit schafft, einfach zum Beispiel durch den warmen Tee. Ja. Und dementsprechend, finde ich, muss man da immer so ein bisschen ab und zu geben. Also wichtig ist es, da vorsichtig zu sein, wo das Abhängigkeitspotenzial besteht und bei den anderen Dingen das ruhig mal ausprobieren. Groß kann nichts passieren und vielleicht hilft es tatsächlich einfach, diesen letzten Knack zu schaffen, um gut in den Schlaf zu kommen.
Was ist denn mit diesen Melatonin-Sprays? Helfen die?
Also Melatonin ist ja kein Schlafmittel in dem Sinne, sondern das sortiert unseren Rhythmus. Also im Prinzip wie so ein Anti-Jetlag-Medikament. Wir haben eine körpereigene Melatoninausschüttung vor dem Schlafengehen und mit dem Abfallen des Melatonins schlafen wir ein. Und wenn es dann morgens eben ein niedriges Level erreicht, wachen wir auch auf. Das kann man tatsächlich gut unterstützen. Die Sprays sind ehrlicherweise zu wenig. Also da sprechen wir irgendwie von 0,1 Milligramm. Wenn wir was erreichen wollen, brauchen wir 2 oder 3 Milligramm. Also tatsächlich eine ganz andere Menge. Das wird dann tatsächlich aber wieder vom Arzt verschrieben, dass man das eben überwacht nimmt. Und dann kommt es auch darauf an, wann man das nimmt. Also da geht es tatsächlich darum, dass man das dann nimmt, wenn die körpereigene Ausschüttung da ist. Das heißt ungefähr eine Stunde, bevor ich schlafen möchte. Also auch nicht, bevor ich ins Bett gehe, sondern bevor ich tatsächlich schlafen möchte, dass man im Prinzip den Gipfel deutlicher ausgeprägt hat.
Kann ich denn mit Essen auch was bewirken? Zum Beispiel Proteine, Kohlenhydrate, was gibt's da?
Also das Wichtigste ist tatsächlich die Menge und der Abstand zum Schlaf. Also ganz entscheidend ist, dass wir unserem Körper ein bisschen Verdauung gönnen, bevor wir dann mit dem vollgegessenen Bauch uns ins Bett legen. Das heißt, egal was wir gegessen haben, ist es geschickt danach einen kleinen Spaziergang zu machen, dass man so ein bisschen die Verdauung aktiviert und eine gewisse Zeit dazwischen zu haben. Und dann ist es natürlich schon so, dass wenn wir was essen, was sich leichter verdauen lässt, dass wir sehr viel besser schlafen. Und auch das finde ich eine ganz entscheidende Sache. Es macht auch keinen Sinn, hungrig ins Bett zu gehen, weil auch dann schlafen wir nicht. Das heißt, man muss für sich so ein bisschen finden, was funktioniert gut. Kohlenhydrate zum Beispiel, wenn die in einer kleinen Menge sind und wenn man darauf achtet, was man macht, sind zum Beispiel total super. Also Reis oder Kartoffeln ist sowas, mit dem schläft man zum Beispiel wesentlich besser ein als mit dem riesigen Nudelteller. Das funktioniert ganz gut. Und das Gleiche gilt so ein bisschen für die Proteine. Man kann ruhig einen Quark oder einen Joghurt am Abend essen. Jetzt so ein ganz großes Proteinshake, das hält eher länger wach, weil es einfach wesentlich schwerer zu verdauen ist. Und das Gleiche gilt für Fette, das gilt für Zucker. All das im Prinzip aktiviert das System und hält uns dann tatsächlich eher wach, als dass es uns schlafen lässt.
Ja, das heißt, die berühmte heiße Milch mit Honig nachts, wenn ich nicht schlafen kann, ist dann auch total kontraproduktiv. Von wegen Zucker, Fette und so.
Das ist tatsächlich so. Also das Warme ist der Gedanke dahinter, dieses gute Gefühl. Aber da ist wahrscheinlich ein schöner Tee die bessere Lösung.
Ja. Es gibt ja auch noch Übungen, ja, so wie auf Fantasiereise gehen, also ganz viel mit der Vorstellungskraft arbeiten. Die innere Kindübung, also die Angst vor dem Nicht-Schlafen-Können bewusst wahrzunehmen und anzunehmen, so als würde man sein jüngeres Ich trösten, das gerade ängstlich ist. Also dieses innere Kind beruhigen und sagen, ich sehe deine Angst, es ist okay, dass du sie hast. Das fand ich irgendwie auch so eine ganz schöne Übung, wenn man da offen für ist. Was ist denn dein allerbester Tipp, was du vielleicht auch für dich beachtest, wenn du mal nicht schlafen kannst?
Ja, also für mich und was ich auch allen meinen Patienten sage, ist, man muss seinem Schlaf ein ganz klares Signal geben. Und das heißt, man braucht in gewisser Weise eine Routine. Und da gibt's eine Routine für den Abend und eine Routine für den Morgen. Und da spielt wieder das Licht für mich die ganz große Rolle. Das heißt, am Morgen wirklich Licht, einfach mit dem Licht wach werden. Das hilft immens für den Schlaf am nächsten Abend. Und dann tatsächlich am Abend im Prinzip weniger Licht, gedimmtes Licht und gleichzeitig die Chance, die Gedanken loszulassen. Und ich finde da 2 Sachen schön. Das ist einmal der Gedankenparkplatz, dass man sich wirklich im Prinzip wie so eine Art Stuhl vor sein Schlafzimmer stellt. Ein Stück Papier drauf, ein Stift drauf. Und bevor man abends ins Bett geht, nimmt man sich die 5 Minuten, sich einmal dahin zu setzen. Und einmal alles aufzuschreiben. Völlig, was einem wirklich durch den Kopf geht. Ohne drüber nachzudenken, das muss nicht ordentlich sein. Einfach raus damit. Alles, was einem noch beschäftigt, was am Tag nicht gut war, was man besonders gut fand, was man noch unbedingt machen wollte und vergessen hat, was für den nächsten Tag ansteht. Dass man einmal im Prinzip alles rausnimmt und sagt, jetzt nicht. Erledige ich morgen, hier steht's, das kann ich auch nicht vergessen. Und damit ist Chef, das wirklich einmal zur Seite zu schieben. Und wenn man dann noch sich die Zeit nimmt zu sagen, und jetzt atme ich noch einmal ganz entspannt durch. So eine 4-zu-6 Atmung. 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Das aktiviert den Parasympathikus. Also im Prinzip alles, was den Stress nimmt. Und das hilft, dass man wirklich einmal runterkommt und dann kann man sich gemütlich ins Bett legen und einschlafen.
Manchmal ist es ja so, dass man wahnsinnig müde ist und merkt, ich könnte jetzt schlafen. Manchmal ist es auch schon recht früh bei mir der Fall, 21 Uhr oder so. Und dann zieht man es doch noch hinaus, weil man muss oder so. Und dann ist man plötzlich nicht mehr müde und sitzt dann da auch noch um 1 Uhr nachts. Wie gehe ich damit um?
Also tatsächlich ist das so, dass eigentlich das Signal des Körpers ist, dass er jetzt bereit wäre, ins Bett zu gehen. Und wenn man das irgendwie einrichten kann, dann sollte man das nutzen. Dass man einfach sagt, das ist eben meine Zeit, auch wenn das sozial für die Umgebung schwierig ist. Für den Körper wäre es das Schönste, in dem Moment dann auch wirklich ins Bett zu gehen und zu schlafen. Wenn man das tatsächlich unterbricht, hat man das Gefühl, oh Gott, dann komme ich ja gar nicht mehr zum Schlafen, jetzt bin ich hellwach, was mache ich denn bloß? Wenn man aber ehrlich ist, wenn man merkt, man geht dann ins Bett und man lässt sich wieder drauf ein, dann funktioniert es auch. Also es ist dann tatsächlich einfach nur die Tatsache, dass man sich wach hält mit Dingen, die man so dringend zu erledigen hat und die man eben auch dann noch zu Ende macht. Aber wenn man sich dann eben das nächste Mal die Chance gibt, wirklich einzuschlafen und ins Bett zu gehen, dann schafft der Körper das auch wieder ganz gut.
Also dein Appell, dem Schlaf immer eine Chance geben, eine ganz bewusste, ne? Sich drauf einlassen.
Wenn man das schafft, wäre das die schönste Sache, aber das ist wirklich einfach schwierig. Das ist das Gleiche ja ein bisschen auch mit den Aufstehzeiten. Eigentlich ist es ganz schlecht, dass wir morgens zu einer Uhrzeit in die Schule müssen, die Kinder oder aufstehen müssen. Mhm. Am schönsten wäre es natürlich, wenn der eine Lerche ist, los kann, wann er möchte, um 5 am besten.
Genau.
Und dass die Eulen das ausschlafen. Also ich glaube, das ist eigentlich die schönere Idee, aber das funktioniert natürlich in der Gesellschaft ganz schwierig.
Viele Menschen nutzen ja das Bett für alle möglichen schönen Dinge, auch Fernsehen oder Buch lesen. Was sagst du dazu?
Also aus der schlafmedizinischen Sicht ist es geschickt, das Bett tatsächlich einfach nur zum Schlafen zu nutzen. Wirklich nur ins Bett zu gehen, kurz bevor man schlafen möchte, im Zweifel noch ein bisschen Musik hören, ein Buch lesen, irgendwas machen, was so die Abendroutine eben darstellt, um dann zu schlafen und so auch morgens wieder aufzustehen. Das wäre die geschickteste Variante.
Also kuscheln darf ich dann schon mit dem Partner?
Definitiv.
Nur Fernsehen ist.
Fernsehen oder noch eben was zu Ende arbeiten, also den Laptop noch mitnehmen. Das sind eigentlich Sachen, die der Kopf nicht mit dem Bett verbinden sollte.
Sehr schönes Schlusswort, Christine. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Ich glaube, das kann man ja nachts wahrscheinlich auch machen, das Atmen sowieso. Also ja. Wenn mal der Notfall da ist, dann habe ich jetzt ganz viel mitgenommen aus unserem Gespräch. Danke dir.
Sehr gerne.